MENA Watch, der Talk.
Lieber Alan, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für MENA Watch und für mich.
Immer.
Du bist in London geboren und bist Autor und Journalist. Als Autor hast du mehrere Biografien geschrieben. Ich finde die Zusammenstellung interessant, deswegen muss ich mal aufzählen. John Lennon, Elvis Presley, William Shakespeare, Franklin D. Roosevelt und Maria, die Mutter Gottes.
Richtig. die jüdische Mutter Gottes.
Aber du hast auch eine Duografie geschrieben, habe ich noch nie gehört, den Ausdruck, stand aber irgendwo. Das ist nur der Einstieg, weil bekannter bist du eigentlich als Journalist. Und weniger bekannt, das muss ich auch noch schnell sagen, ist deine 13-jährige Tätigkeit als Lehrer.
Mhm.
Und da waren die Fächer Deutsch, Englisch und Alpinski.
Richtig.
Mhm. Ja. Du hast außerdem noch ein Hobby oder vielleicht eine zweite Karriere als Musiker, aber dazu kommen wir dann später.
Okay.
Deine journalistische Karriere begann, als dir die Schule zu langweilig wurde. Und du dann lieber als freier Autor die schon erwähnten Bücher geschrieben hast. Mhm. Ab 1999 warst du dann freier Mitarbeiter bei der Tageszeitung Die Welt, zunächst als Autor und dann als Redakteur. Ab 2004 bis 2008 warst du Chefkommentator der Welt am Sonntag.
Mhm.
Und darüber hinaus bist du das, was man einen Vielschreiber nennt. Bis heute bist du unter anderem regelmäßig Kommentator für Die Welt.
Mhm.
Und da komme ich jetzt mal zu einem Thema, das du 2021 bearbeitet hast, nämlich über die Juden im Jemen. Und ich zitiere aus dem Artikel, du hast geschrieben, die Houthi im Jemen meinen es mit ihrem eliminatorischen Antisemitismus ernst, gebietet ihnen Einhalt. Als Middle East North Africa Think Tank interessiert MENA Watch ja vor allem deine Einschätzung zu den Themen zu Nahost. Und da wollte ich dich jetzt fragen, unter diesem Vorzeichen, das du schon 21 beschrieben hast, wie siehst du heute die Bedrohungslage für Israel?
Schon 21, das wäre sehr spät. Also ich glaube, dass ich schon länger weiß und geschrieben habe, wie bedroht, wie verwundbar Israel ist. Das liegt auch daran, dass ich dort Familie habe. Meine Cousine Ruth, Ruth Ottolenghi, ihr Sohn ist der berühmte Koch, Yotam Ottolenghi, der Bruder Yotams, Yiftach, ist auch gefallen in der Armee. Und mein Cousin Yochanan Peres, ein bekannter linker Zionist, sehr links, Gründer der Meretz-Partei. Von ihm zum Beispiel habe ich gelernt vor 30 Jahren oder so, wir diskutierten und er sagte, hier in Berlin, er war zu Besuch und er sagte, wir diskutierten über Pazifismus, er war linker als ich, aber er sagte eins, bei allem Pazifismus, auf die Atomwaffe darf Israel nicht verzichten. Es gibt einen Unterschied, sagte er, zwischen Pazifismus und Selbstmord. Also, wenn schon ein sehr linker Mensch wie mein Cousin Yochanan, Gründungsmitglied der Meretz-Partei, vor 30 und mehr Jahren sagte, Israel auf die Atombombe zu verzichten, wäre Selbstmord für Israel, dann kann man ableiten, wie bedroht dieser jüdische Staat schon immer war, seit der Gründung 48, der zusammenhängen mit dem Versuch der arabischen Staaten und der palästinensischen, der sogenannten Palästinenser, also der arabischen Bevölkerung in Palästina, die Juden faktisch auszurotten. So war das, ein Ausrottungsfeldzug. Das muss schließlich einfach. Der Holocaust wurde 48 versucht fortzusetzen. Das habe ich nicht immer so gesehen. Also ich war ja auch selbst auch sehr links, Kommunist.
Kommen wir noch zu.
Kommen wir noch zu. Kurzum, aber ich muss sagen, noch nie seit 48, nicht einmal 73 nach dem Yom Kippur-Krieg, wo Israel ähnlich überrascht wurde wie am 7. Oktober, noch nie war Israel so bedroht wie jetzt. Und damit meine ich nicht nur materiell, also die Hezbollah, Hamas, dahinter der Iran, der nur Wochen entfernt ist von einer Atombombe. Damit meine ich vor allem die öffentliche Meinung im gesamten Westen, also dort, wo Israel traditionell verankert ist und sein muss, als Demokratie, als liberale Demokratie. Und dort unter den Eliten und künftigen Eliten, Studierenden, die Stimmung, das ist das, das hätte ich mir, als ich diesen Artikel beschrieb, nicht vorstellen können. Ich dachte, das hätten wir überwunden, aber natürlich, der Antisemitismus ist nie überwunden.
Welche Rolle, glaubst du, spielt denn bei diesem Konflikt Religion? Gerade hat der rechtsextreme Minister Ben-Gvir den Tempelberg besucht zum Beten. Und ist das ein berechtigter Wunsch der Juden, an ihren heiligen Stätten zu beten, oder ist das eine Provokation?
Sowohl als auch. Der Tempelberg, ich meine, es ist der Tempelberg, es ist der Berg, auf dem Salomon den Tempel errichtet hat. Es ist der Berg, den die Römer zerstört haben, mit gutem Grund, weil sie den Mittelpunkt, den religiösen Mittelpunkt des Judentums zerstören wollten. Darum sagen die Juden jedes Jahr zu Pessach, nächstes Jahr in Jerusalem, weil dort der Tempel stand, der Mittelpunkt ihres religiösen und auch sozialen Lebens. Denn früher war das nicht so getrennt wie heute. Der Gedanke eines säkularen Juden gab es früher nicht. Und nicht zufällig haben die Christen zuerst dort eine Kirche errichtet, so nach dem Motto, wir sind Nachfolger, nicht zufällig steht dort die Al-Aqsa-Moschee und sagt, die heiligste Stätte des, oder zweiteiligste Stätte des Islam nach Mekka. Warum? Weil es der Ort ist, wo wir zeigen, wir sind die Herren, wir sind die legitimen Nachfolger, die einzig legitimen Nachfolger der Propheten und so weiter. Das ist also diese goldene Kuppel, ist ein Herrschaftsausdruck der Muslime gegenüber den Juden. Gut, und dass Juden nur an der Mauer beten durften, Jahrhunderte, Jahrtausende lang eigentlich, also anderthalb Jahrtausende, an der Klagemauer, also wo sie ja beklagen. Was beklagen sie? Dass der Tempel ihnen verwehrt wird, dass er zerstört wurde, dass sie zerstreut wurden in die Winde. Das ist natürlich auch die gucken sozusagen von oben zu und sagen, auf Deutsch, Edge. Also ich glaube schon, dass fromme Juden das Recht haben sollten, da oben zu beten. Und wenn es wirklich eine multireligiöse Stadt wäre, wie man immer sagt, dann wäre das der Fall. Aber natürlich, wenn Gvir nutzt die Religion für extrem nationalistische Zwecke. Er ist eine sehr problematische Persönlichkeit. Er war ja der IDF zu rechts, um ihn überhaupt in die Armee aufzunehmen. Und der hat jetzt die Kontrolle über die Polizei. Also da fehlt mir auch jedes Verständnis. Und ich fürchte, er ist der falsche Mann am falschen Ort, dort auf dem Tempelberg.
Kannst du noch ein bisschen was zu der Situation sagen vor 67? Denn da war ja keine Möglichkeit für die Juden an ihren heiligen Stätten in diesem Bereich zu beten, auch an anderen Stellen nicht. Und gibt es irgendeinen Ort, von dem du weißt, wo Muslime am Gebet gehindert werden? Also ich weiß, dass es zur Intifada so war, dass junge Leute da nicht hoch durften, aber die Älteren immer. Und gibt es sonst noch irgendeinen Ort, weil es ja auch immer darum geht zu zeigen, wo Israel angeblich die Muslime bedrängt?
Es ist ja das Verrückte, dass die Araber in Palästina, die sich Palästinenser nennen, als wären es die einzigen Palästinenser dabei sind, die Juden in Israel ja auch Abkömmlinge von...
Steht im Pass. Steht bei im den Pass. Juden, die vor dem Krieg geboren sind.
Genau, weil mein Vater schon ist drin Palästinenser. Staatsangehörigkeit palästinensisch. Mhm. Er war stolz darauf, als erster Palästinenser den Rhein überquert zu haben, wie er sagte, 45 in der britischen Armee. Gut. Also, das Verrückte ist, dass sie überhaupt, dass sie, ihr Land besetzt wurde von Jordanien. Und dass Ost-Jerusalem abgeriegelt wurde durch eine Mauer, die viel durchdringlicher war als die Berliner Mauer. Und dass damals Juden nicht einmal zur Klagemauer konnten, geschweige denn natürlich auf den Tempelberg. Auch Christen hatten es schwierig und schwer und so weiter. Und erst seit 67, seit der fürchterlichen Besatzung des Westjordanlands durch Israel, gibt es A, die Aussicht auf einen Palästinenserstaat, oder ein Staat, den man Palästinenser für die Araber, den man Palästina nennen könnte, eine weitgehende Selbstverwaltung nach und nach. Wenn Sie nach Hebron gehen, stellen Sie fest, dass 98% der Stadt für Juden unzugänglich ist, also für Israelis unzugänglich ist, obwohl man viel Gewese macht, um die paar Häuser, die von jüdischen Siedlern besetzt sind, macht. Und was Jerusalem betrifft, ja, die Muslime konnten da faktisch immer beten. Die heiligen Stätten sind offen, stehen und unter dem Schutz sowohl also von Marokko und Jordanien. Und das wird auch respektiert. Also, da kann man sehen, wer sozusagen liberal ist und wer nicht.
Okay. Wie ist denn überhaupt dein Verhältnis zur Religion? Du bist ein sogenannter Vaterjude, stimmt?
Mein Vater war Jude, aber ich würde mich nicht als Vaterjuden bezeichnen, weil es das nicht gibt. Erstens, also ich meine, es gibt Leute mit jüdischem Vater und es steht ihnen frei, dann zu sagen, ich nehme diese Tradition an, dann müssen sie aber konvertieren.
Die Zuwanderer aus der Sowjetunion wurden generell als Vaterjuden gesehen, weil es dort die Pässe ausgeschrieben wurden nach dem Vater und wenn der Vater Jude war. Das war ein großes Problem, als die hier ankamen und die Halacha eben sagt, du bist ja eigentlich ein Jude, wenn du nur wenn du eine jüdische Mutter hast. Aber ich denke, das ist jetzt ein anderes Thema. Bist du deshalb emotional engagiert und würdest du dich jetzt überhaupt als Jude sehen oder? Bist du eigentlich anders?
Ich bin anders. Meine Mutter war Engländerin. Ich bin als Kind getauft worden. Anglikaner, bin als Anglikaner aufgewachsen. Stolzer Brite. Und habe mich in England und Kuala Lumpur und Malaysia, wo ich aufgewachsen bin, nicht irgendwie anders empfunden als die anderen Kinder. Und ich weiß, als ich mit 10 ins Internat kam, also ich musste von Kuala Lumpur weg, das ich sehr geliebt habe, nach England ins Internat, nahm mich meine Mutter beiseite und sagte, du musst wissen, dein Vater ist Jude und du sollst stolz drauf sein. Und ich dachte, die spinnt. Weil ich wusste, dass mein Vater Brite war. Ich wusste, dass er in der Armee gekämpft hat. Und ich dachte, ach Gott, meine Eltern streiten sich schon wieder, jetzt nennen sie ihn einen Juden. Weil wir haben als Kinder, wenn jemand gemein war, zum Beispiel keine Bonbons abgegeben hat, haben wir gesagt auf Englisch, don't be a Jew, sei kein Jude.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Ich dachte, das gibt's nur hier.
Nein, in England ist der Antisemitismus so auf diesem Niveau üblich. Und dabei war meine beste Freundin, also meine Kindheitsfreundin in England, die ich versprochen hatte zu heiraten, ja auch eine Vaterjüdin, Mutter Schotten, Vater Jude. Wir wollten heiraten, also mit 6. Ja, das habe ich aber nicht realisiert. Aber als ich nach Deutschland kam, änderte sich das nach und nach, weil man in Deutschland nicht Posener heißen kann, ohne dass die Leute entsprechende Schlussfolgerungen ziehen. Und ich, ja, doch, jüdischer Name.
Posener? Also weil es aus Posen oder wie?
Ja, aus Posen. Es gibt Breslauer, Oppenheimer, Berliner, Frankfurter.
Ich dachte, es kommt von Pose. Nein, alles gut.
Vielen Dank. Ja, manche Leute haben mich auch Poseur genannt. Ja, keine Frage, das liegt nah.
Okay.
Und also beispielsweise, ich meine, ich war auf der Schule, war ich ein Rebell, ich hatte so lange Haare, es ging damals noch und war in einer Rockband und war antiautoritär. Und wir nahmen den Untergang des Römischen Reiches durch und unser Geschichtslehrer, ein sehr toller Mann, ein Nationalsozialist von seiner Gesinnung, aber ein toller Lehrer, wir besprachen die These von Mommsen, dass die Juden überall und immer das Ferment der Dekomposition seien. Und er sagte zu mir, du, Alan, mit deinen langen Haaren, mit deiner antiautoritären Art, bist das beste Beispiel dafür. Und ich so nach dem Motto, also, ja, und dann, ja, dann gab es die Entführung nach Entebbe, die Flugzeugentführung, wo deutsche Terroristen, ich meine, ich war auch super links damals, als deutsche Terroristen, faktisch Passagiere sortiert haben nach Juden und Nicht-Juden. Und wie sind sie vorgegangen? Nach den Nachnamen. Und da habe ich gedacht, ja, Moment mal, mich könnte es ja treffen. Und sagen, da hätten sie nicht ganz Unrecht, aber es könnte auch meine Tochter, hatte ich schon eine Tochter, könnte meine Tochter treffen, die nun gar nichts damit zu tun hat. Und wir, da wurde mir klar, es hat überhaupt keinen Zweck, immer zu sagen, ich bin kein Jude, ich bin kein Jude, ich bin kein Jude. Das geht mich nichts an, ich... So, sondern da muss man einfach sagen, die anderen, heutzutage sagen sie, man wird als Juden gelesen. Man wird als Schwarze gelesen, als Frau gelesen. Man wird auch als Jude gelesen. Und ich würde mir nie die Ehre anziehen, zum Stamm zu gehören, weil es mir nicht zusteht. Aber ich würde mich nie vom Stamm distanzieren, sondern ich sage, da habe ich Wurzeln. Dumme Wort, Schicksalsgemeinschaft, aber da ist etwas und es liegt nicht an mir, sondern es liegt an den anderen, dass sie mich dem sozusagen zuschlagen.
Ich hatte genau die gleiche Erfahrung. Ich habe als Kind 3-mal ein Machanee mitgemacht, also so eine Jugendfahrt mit jüdischen Kindern. Ich habe es gehasst, wirklich. Ich habe diese Kinder nicht ausgestanden, wirklich. Also ich habe dann gesagt, als ich groß war, ich habe mit denen nichts mehr zu tun. Und dann war ich bei Lufthansa Stewardess. Und ich war schon immer auch wie du, stolz auf diese Herkunft. Aber mit denen brauchte ich ja nicht unbedingt was zu tun haben. Und dann wurde ich aber doch ganz häufig gefragt, was macht ihr denn da mit den Palästinensern?
Zum Beispiel, ja.
Und da habe ich gedacht, hä? Und begann mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, war dann bei den jüdischen Studenten und bin jetzt in diese Schiene geraten, weil einfach mir die Ungerechtigkeit und Dummheit der Menschen auf die Nerven ging. Ja, also wir sind nicht unbedingt aus Überzeugung.
Ja, genau. Als wie man früher in Palästina sagte, als mein Vater zum Beispiel entschiedener Antizionist musste halt nach 33, wo sollte er hingehen? Frankreich wurde rausgeschmissen, Deutschland sowieso, nach England durfte er nicht, nach Australien auch nicht, wo er eigentlich gern hingekommen wäre. Und da sagte man damals in Jerusalem, kommen Sie aus Überzeugung oder aus Deutschland?
Genau. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den politischen Umständen. Was sagst du zu der Geschichte, dass der ehemalige Chef der Terrormiliz Hamas, Ismail Haniyeh, tatsächlich ein moderater Vermittler war? Also hast du das in den Medien auch verfolgt, wie man ihn also quasi fast schon heilig gesprochen hat? Aber das ist nicht die eigentliche Frage, sondern was glaubst du, wie es weitergeht mit diesem Geiseldrama?
Also man muss sich fragen, wenn man sich fragt, wie soll es weitergehen, muss man sich fragen, warum hat die Hamas am 7. Oktober angegriffen? Sie wussten ja, wie Israel reagieren würde. Niemand kann sich bei der Hamas, und da war Ismail Haniyeh immerhin der Führer, niemand kann offen geglaubt haben, dass Israel das auf sich sitzen lassen würde. Es war klar, dass Israel versuchen musste, die Hamas auszulöschen. Und das es entsprechende Opfer geben würde. Und die waren einkalkuliert. Das heißt, die Hamas, alles, was jetzt passiert und so schrecklich es ist, und ich glaube, niemand geht über, was weiß ich, zwischen 30 und 40.000, man weiß, aber es sind ja diese Größenordnung, Tote einfach hinweg und sagt, pff, ja, die sind einkalkuliert und die sind, jeder einzelne dieser Toten steht auf dem Konto der Hamas verbucht von vornherein als gedachte, gewollte Opfer. Ja, wie ja im Grunde genommen ein ganzes Volk als eine Art Selbstmordattentäter, wenn man so will, nur, oder wie in diesem Fall Märtyrer. Das alles ist einkalkuliert. Von der angeblich gemäßigten Führung, die in Luxusvillen in Katar, Ferienhäuser in Teheran und so weiter zum Jet-Set gehörten. Ja, und die das nicht ausgebadet haben, was sie diesem Volk eingebrockt haben. Und das ist die Ideologie der Schiiten, die ein noch mehr, obwohl die Hamas ja gar nicht schiitisch ist, aber es ist eine sunnitische Organisation im Auftrag des Irans, wo das Opfer, das Märtyrertum eine große Rolle spielt. Und ich glaube, die Hoffnung, wenn der Netanyahu war, der zu eigentlich zu Unrecht als sozusagen ein kriegerischer, aggressiver Mensch dargestellt ist. Ich meine, ich mag ihn nicht, darf das wohl sagen. Aber eins muss man sagen, sein Hauptfehler diesbezüglich war, die Aggressivität der Hamas zu unterschätzen. Und er glaubte, indem er Arbeitsausweise, Arbeitspässe, Arbeitsmöglichkeiten für Palästinenser aus dem Gazastreifen ausgaben, nicht zu knapper Zahl, indem Israel immer mehr Lieferungen ermöglicht hat, denn Strom wurde immer schon geliefert aus Israel und so weiter. Er glaubte, die gemäßigten Kräfte stärken zu können, dass irgendwann, ähnlich wie die wie Fatah, so eine Art notgedrungene Eingeständnis, die Juden gehen hier nicht weg. Und genau um das zu torpedieren, hat Hamas den 7. Oktober veranstaltet. Genau um das zu torpedieren, um klarzustellen, es gibt keinen Frieden. Warum also jetzt im Westen glaubt, sie wollten einen Frieden, wenn es und sei es über den Weg eines permanenten Waffenstillstands. Wir hatten ja Waffenstillstände, unzählige. Ich kann sie gar nicht von Angriff zu Angriff sein. Ja, und ich deshalb man hat faktisch der. Ich kann mich erinnern, 2005 muss es gewesen sein. Ich sprach mit dem Handelsminister von George W. Bush in Davos. Und dort wurde vielleicht was weiter. Also, es war nachdem die Hamas die Wahlen gewonnen hatte. Vielleicht war das 2007. Israel ist, glaube ich, 2005 raus und dann wurde gewählt. Gegen den Rat der israelischen Regierung haben die Amerikaner durchgesetzt, dass die Hamas kandidieren durfte und sie bekamen, was weiß ich, 70% der Stimmen. Also, ein eindeutiges Mandat, muss man ganz klar sagen, von den Leuten, die jetzt jammern. Aber gut. Und dieser Minister sagte, naja, das ist ein Votum gegen die Korruption der Fatah und der PA, der palästinensischen Autorität. Hat natürlich recht. Es war auch ein Votum gegen deren Korruption. Aber es war ein Votum für den Radikalismus. Ist ja ungefähr so, als würde man die Wahl der Nazis, die Stimmen für die Nazis sagen, das war nicht eigentlich gegen die Juden gerichtet, das war gegen die Unfähigkeit der Politiker der Weimarer Republik. War es ja, gegen das soziale Elend, gegen die Depression. Aber andere Völker haben, zum Beispiel in den USA, die haben Franklin Roosevelt gewählt. Die haben nicht Hitler gewählt, obwohl es amerikanische Kandidaten für die Rolle gegeben hätte. Kurz und gut, die haben arabische NSDAP gewählt in das die Hamas. Und genauso wie die NSDAP in Deutschland, die Nazis bis zum letzten Mann, bis zum letzten Quadratmeter gekämpft haben, die Berlin ist jetzt Zeuge davon, genauso ist es, will das die Hamas. Je mehr Opfer, je mehr Tote, je mehr Märtyrer, desto besser. Das ist ja deren Ziel. Und die einen drücken das Gewählte aus. Und ich finde es zum Beispiel gut, dass sie jetzt den Sinwa zum Chef gewählt haben. Es ist endlich klar, dass die Hamas den Architekten des 7. Oktober als Führer haben will. Bitte.
Aber ich hoffe, er schläft nicht besonders gut.
Ich hoffe sehr, dass er nicht besonders gut schläft. Aber ich hoffe auch, dass es ein paar aufgeweckte Leute unter der arabischen Bevölkerung gibt, die sagen, Kinder, die wollen uns weiterhin als Opfer für ihre politischen Zwecke benutzen.
Aber du weißt auch aus der Entwicklung Deutschlands, aus dem Nationalsozialismus heraus, dass es von innen nicht ging. Also das wird jetzt hier genau das Gleiche sein. Und einer der Gründe für den 7. Oktober, den hast du genannt, der zweite wäre die Annäherung der arabischen Länder an Israel, also die Abraham Accords. Und ich denke mal, wenn jetzt irgendwann mal die Situation sich wieder beruhigt, ob das nochmal sich in neuer Auflage erscheint, das kann man hoffen, weiß man nicht. Aber welche Rolle glaubst du spielen jetzt Leute wie Francesca, Albanese, als die israelkritische Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen und unser bester Freund Josep Borrell, der israelkritische Außenbeauftragte der EU? Was spielen die für eine Rolle bei der eigentlich erhofften Friedensentwicklung?
Es ist schon erstaunlich, dass arabische Staaten, die allen Grund hätten, sagen wir, Grund vielleicht in Anführungszeichen, die Beziehung zu Israel abzubrechen, sozusagen, und sei es nur, um so zu tun, als wären sie empört über das, was in Gaza passiert, dass sie es nicht tun, ne? Die Abraham Accords, die halten. Ist erstaunlich. Und als der Iran Israel angegriffen hat, das war so ein Probeangriff, mal sehen, wie weit wir kommen, haben die Iraner sehen müssen, dass Saudi-Arabien, das ja nicht einmal formal Beziehungen zu Israel hat, das aber sehr eng mit Israel kooperiert, den USA und Israel geholfen hat, die iranischen Raketen abzufangen. Das heißt, es war und ist sehr deutlich, dass die arabischen Staaten viel klarer sehen als so manche Leute, wie eben diese italienische Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen oder der belgische Außenminister, Außenbeauftragte der Europäischen Union, die gar nicht so sehr motiviert sind oder vielleicht überhaupt nicht motiviert sind durch Sorge um das Wohl der arabischen Bevölkerung, sondern die motiviert sind durch uralte Vorurteile, die von links nach rechts und rechts nach links, also kurzum durch Antisemitismus, ist so. Und es ist schade, weil, es ist eigentlich entsetzlich, weil gerade die Vereinten Nationen gegründet auf den Trümmern Europas und der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade die Europäische Union gegründet, damit das nie wieder passiert, genau, die müssten diese Ideologie ächten und sehen, dass Israel A, nur existiert wegen des europäischen Antisemitismus und B, bedroht wird durch ein Kind des europäischen Antisemitismus, nämlich den islamischen Antisemitismus. Ja, das hängt doch miteinander zusammen. Aber was soll ich sagen? Das ist so.
Es ist so. Also die Vereinten Nationen sind ohnehin ein problematischer Verband geworden, je größer sie wurden. Und für Israel ist das alles ziemlich hoffnungslos. Im Augenblick. Ich hoffe einfach, es wird sich bessern. Aber wie siehst du denn die Diskussion im Augenblick um die deutsche Staatsräson?
Also die deutsche Staatsräson von Angela Merkel, wofür ihr trotz aller Fehler Dank und Anerkennung gebührt. Die Sicherheit Israel ist deutsche Staatsräson. Was das konkret bedeutet, wurde damals schon auch in Frage gestellt. Und man muss auch sagen, dass eine Sache, die daraus gefolgt hat, nämlich die angebliche Blockade der libanesischen Küste, damit dieses Bollard nicht weiter mit Raketen aufgerüstet werden kann, dann die Deutsch total versagt. Mhm. Das ist ja eigentlich ein Auftrag der Vereinten Nationen. Und den Deutschen, diese Mission ist ja total Versagen gewesen. Also die Skeptiker haben da recht. Aber es gibt eine sehr starke Kooperation zwischen den Streitkräften. Mhm. Es gibt eine starke Kooperation zwischen den Geheimdiensten. Es gibt völlig anders als eben vor 33 oder auch in den 50er Jahren eine starke Kooperation der naturwissenschaftlichen Eliten und auch der Firmen. Das heißt, ich würde sagen, die deutsche Elite steht zu dieser Staatsräson, steht zu Israel. Und das ist so sehr Teil auch eines deutschen Bewusstseins, dass selbst die rechtsextreme AfD ihre Israel-Freundlichkeit wie so ein, eine Monstranz vor sich herträgt. Ich weiß, habe mir berichten lassen, wie intern über Juden und so gesprochen wird, aber nach außen ist es, ach Israel, ach Israel, ach Israel. Okay, ich bin immer gegen Heuchelei, aber diese Heuchelei der AfD ist ein Tribut an die Tatsache, dass die deutsche Eliten, militärisch, politisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich, ich rede von wissenschaftlich, nicht von den
der Lehre,
nicht von den intersektionalen Fächern, Postkolonialismus, darüber können wir gleich reden, nicht von geisteswissenschaftlichen Fächern, ich habe es ja auch studiert, ich weiß, wie wissenschaftlich das ist, dass sie zu Israel stehen. Das ist sozusagen der Tribut, der und auch, glaube ich, die Mehrheit der Deutschen ganz spontan. Selbst wenn teilweise die Motivation fragwürdig ist, nämlich sozusagen antimuslimische, anti-islamische, fremdenfeindliche Idee und die Israelis zeigen wenigstens, was ein Hammer ist, was, wo der Hammer hängt, was eine Hake ist, sage ich immer. Ihr würdet euch wundern in Israel, wie viel arabische Kultur, wie viel, also das beispielsweise die Scharia in Israel ja durchaus Anwendung findet, wenn arabische Leute nach der Scharia heiraten wollen, dürfen sie das und so weiter. Also kurz und gut, die missverstehen Israel natürlich, die Rechten, genauso wie die Linken Israel missverstehen. Aber ich sage, dass sie diesen Tribut zahlen müssen, ist gut. Und so, also deshalb glaube ich, dass die deutsche Staatsräson steht. Ich habe auch muss ich sagen, eine der erstaunlichsten Wendungen ist die der Grünen in den letzten 25, 30 Jahren. Als sie gegründet wurden, kam aus der K-Gruppenszene, zu der ich auch gehörte. Ich kannte die meisten, habe bestaunt, wie sie plötzlich Grüne wurden und waren, kennt auch die Geschichte von Joschka Fischer, Israel-feindlich eigentlich, palästinenserfreundlich. Und jetzt würde ich sagen, innerhalb der jetzigen Koalition sind die Grünen, der Regierungskoalition, diejenigen, auf die man, wenn es um Amerika-Freundlichkeit, also Ukraine-Unterstützung, aber auch Israel-Unterstützung, selbst wenn hier und da Frau Baerbock wissen, das sagt, aber am meisten zählen kann. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken, das muss ich sagen. Und das finde ich natürlich auch gut, dass die Hauptoppositionspartei, die CDU, da nicht anders tickt. Eher ist da die Sache selbstverständlicher als in der Ampelkoalition. Das heißt, wir haben doch eine breite Koalition, aber es ist ja natürlich klar, das gilt auch für die Demokraten in den USA, dort, wo es Schnittmengen zu der akademischen Elite, also ich rede nicht von der wissenschaftlich-akademischen Elite, also Chemiker, Physiker, Informationstechniker und so weiter, ich rede von den Leuten, die in den geisteswissenschaftlichen Fächern tätig sind, Germanisten, Historiker, Soziologen, Psychologen, dort, wo es diese dieser Schnittmengen gibt, dort ist natürlich eine gewisse offene Flanke. Und dann weiß ich, die Grünen, die am ehesten die Partei der Intellektuellen und AkademikerInnen sind, dass sie da rhetorisch Zugeständnisse machen müssen, dass sie unter Druck stehen. Das merkt man, auch an Frau Baerbock. Aber dennoch, es gibt Länder, wenn ich an England denke, meine Heimat, wenn ich an Frankreich denke, wenn ich an Spanien denke, Italien, es gibt Länder, wo es viel schlechter bestellt ist.
Da gebe ich dir recht. Und ich wollte noch eine kurze Ergänzung zu deinem Thema Unterstützung von Libanon machen. Und zwar, dass Frau von der Leyen letztens herumlief und mit großem Geldkoffer Geld verteilte, unter anderem 1 Milliarde Euro in den Libanon brachte zur Abwendung des Flüchtlingsstroms nach Zypern. Also das ist eine, also für meine Begriffe, sehr unverständliche Geste der EU, noch dazu von einer deutschen Präsidentin, aber wir müssen darüber jetzt nicht reden. Das ist ein Thema, was also auch irgendwie unter dem Level der öffentlichen Wahrnehmung so richtig gelaufen ist. Ja, und ich verstehe es bis heute nicht, warum sie das gemacht hat. Sie will verhindern, dass die Menschen da einsickern. Aber also mit 1 Milliarde könnte ich mir was anderes vorstellen, als die in den Libanon zu bringen.
Na gut, aber die Haltung der EU ist, überall mit Ländern Abkommen nach dem Muster des Türkei-Abkommens, das sehr gut funktioniert. Und ich habe gerade gestern oder vorgestern gelesen, tatsächlich gehen die Flüchtlingsströme zurück. Die werden also von unseren Handlangern dort, von Erdogan bis zu den Machthabern im Libanon, bis zu Marokko, keine von denen sind Demokratien in irgendeinem Sinn des Wortes, dort funktioniert die örtliche Polizei, örtliche Milizen, örtliche auch Schlepper, die sich von uns dann faktisch zahlen lassen, die Leute eben abzuhalten. Da passieren furchtbare, in der Wüste auszusetzen, passieren furchtbare Dinge.
Ja,
ja. Aber auch da bin ich geneigt zu sagen, hier steht die politische Elite in Europa in einem ungeheuren Druck. Es nutzt ja wenig, wenn sie das Richtige tun, sich weigern, mit fragwürdigen Leuten zusammenzuarbeiten. Und am Ende ist der Flüchtlingsstrom hier so groß, dass dann ganz andere Leute hier an die Macht kommen, die mit ganz anderen Mitteln arbeiten. Also ich klinge hier fürchterlich staatstragend, aber
ich denke einfach, dass es bei den anderen Ländern vielleicht nicht ganz so problematisch ist, aber gerade in den Libanon, der von der Hisbollah kontrolliert wird, der schon jetzt eine unglaublich große Streitmacht besitzt, da noch Geld reinzustecken, ist für mich einfach unverständlich. Aber ich komme mal lieber noch zu einem anderen Thema, deine Studienzeit. Ja.
Oh, ja.
Ja. Also das finde ich schon spannend. Es kennzeichnet von deiner damaligen kommunistischen Weltsicht. Mhm. Damals wurdest du unter anderem mit Widerstand gegen die Staatsgewalt, Beamtenbeleidigung und Gefangenenbefreiung auffällig.
Ja.
Wie bist du mit diesem Hintergrund als Studienrat eingestellt worden? Weil in den 70er Jahren gab es in meiner Schule harte Auseinandersetzungen zu Berufsverboten gegen Linke, vor allem im Schuldienst. Also ich weiß noch, ich war Schulsprecherin damals, ich habe mich vor einen solchen Lehrer gestellt und dann Demo organisiert, aber ich glaube, der ist trotzdem entfernt worden. Aber das war vielleicht etwas später. Kann ich mir nicht. Wann war deine Schulzeit als Lehrer?
Also gut, ich war von 1971 bis etwa 76 Mitglied der KPD-AU, Aufbauorganisation, die sich später KPD nannte, eine maoistische Kaderorganisation. Und auch Mitglied in der Führungsetage der Studentenorganisation KSV. Dieses habe auch deren Schülerorganisationen aufgebaut. Also hatte einiges, nicht nur die Strafverfahren, hatte auch so eine dicke Verfassungsschutzakte.
Hm.
Stimmte auch alles, was drin stand, konnte ich nicht leugnen. Die Sache war nur die, als ich mich dann 77 Staatsexamen gemacht hatte und mich bewarb als Studienreferendar, da hatte ich ja schon mit der Partei gebrochen. Das war das Erste. Aber ich wurde nicht sozusagen gezwungen, mich zu distanzieren, weil man ließ mich, zwar hat mich nicht verbeamtet, aber man ließ sich als Angestellten das Referendariat machen. Weil also anderthalb Jahre faktisch hatte zwar mit der KPDAO gebrochen, aber war immer noch ziemlich weit links, aber dann habe ich anderthalb Jahre Schuldienst gemacht und das hat mich so endgültig. Also zwei Sachen passierten. Erstens, nachdem ich aus der Partei raus war, habe ich alles an sogenannte Renegatenliteratur verschlungen, was es gab. Ja, also George Orwell, hier Archipel Gulag, hier ja, Köstler,
Borchardt.
Ja, alles, was Renegaten, Ex-Kommunisten, die Revolution entlässt ihre Kinder von Leonhard. Also alles, verschlungen. Also ich habe anderthalb Jahre faktisch neben der Schule faktisch nichts anderes gemacht. Meine Frau, die auch dabei war, mit ihr zusammen. Also ich war geradezu fanatisch. Man nennt es das Konvertitensyndrom, gibt es ja sehr häufig bei Linken, die plötzlich denen die Schuppen von den Augen fallen, wenn sie rasende Antikommunisten, Antilinke, passiert ständig. Aber so. Und da sollte ich mich verantworten dann, als Referendariat zu Ende war. Ich hatte ein Einzelreferendariat gemacht, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Dann sollte ich eingestellt werden und dann stand diese Geschichte davor. Außerdem war ich nicht eingebürgert, weil ich war damals noch britischer Staatsangehöriger und hatte nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Das stand damals einer Verbeamtung entgegen. Und dann wurde ich eingebürgert oder vielmehr bekam die deutsche Staatsangehörigkeit zugeerkannt. Und dann, es fiel mir nicht schwer, den Leuten zu sagen, von der Berufsverbotekommission, der Anhörungskommission. Ja, Kinders, ja, ihr habt ja recht. Ich war dabei. Die Verfassungsschutzakte, ich würde nichts davon leugnen. Ich könnte euch noch dazu eine Mappe sagen. Aber ich sehe es heute anders. Das hat der damaligen, der Gewerkschaft, ich bin immer noch Gewerkschaftsmitglied, war damals Gewerkschaftsmitglied, zuerst IG Metall, als ich im Betrieb noch arbeitete, später eben GEW, Gewerkschaft und Wissenschaft. Denen hat es nicht gefallen. Die haben gesagt, ich sollte mich nicht so distanzieren und so weiter. Und ich habe gesagt, Kinder, ich bin nun einmal der Ansicht, dass Kommunisten bestenfalls Gaga sind, schlimmstenfalls ganz schlimme Leute. Aber ich bin trotzdem gegen Berufsverbote. Also heute würde ich vielleicht sagen.
Ja, ich glaub's dir. Ich weiß, was du sagen willst.
Ich weiß nicht, ob ich so. Vielleicht sind Berufsverbote sogar ganz gut. Oder den Leuten, was ich damals geschrieben habe und richtig finde, ist, man muss Leuten, die an der Uni sind, an der Uni ist eine völlig andere Atmosphäre als sonst im Leben. Man ist vollkommen außerhalb der realen Welt. Mhm. Und für mich war die Begegnung mit der Schule, mit wirklichen Menschen, mit den Kindern von Polizeibeamten und kleinen Angestellten und Autoverkäufern, mit anderen Lehrern, die meisten waren natürlich links, aber die mit der Art von links sein, wie ich sie hatte, nichts zu tun hatten, mit der ganzen Schulbürokratie, die erheblich weniger finster war, als ich es mir vorgestellt hatte, kurz und gut, die Begegnung mit der realen Welt war so wichtig. Und deshalb bin ich schon auch jetzt der Meinung, wenn ich sehe, was an den Unis los ist, man muss aufpassen, man muss diesen verirrten Kindern, und heute geht die Kindheit bis 30, ja, man muss diesen verirrten Kindern einen Weg zurück in die Vernunft ebnen. Man kann sie nicht dauernd aussperren. Es wird Unbelehrbare unter ihnen geben, natürlich. Aber viele, glaube ich.
Also hältst du diese Maßnahmen, die die Leitungen der Berliner Universität, bleiben wir einfach mal in Berlin, weil hier war es ja auch am auffälligsten,
wie auch die drei Direktoren dieser Universitäten agiert haben. Also an der einen Universität, wo besetzt wurde, da sagte die Leiterin, die Direktorin, man solle die Namen gar nicht erfassen. Also sie hat sich vor sie gestellt und man will mit ihnen noch diskutieren und dies und jenes. Also hältst du das für den Weg? Mit denen du jetzt gesagt hast, dass man die zurückbringen muss? Oder was ja auch noch, entschuldige, was noch eine Rolle spielt, ist, dass scheinbar unter diesen Studenten sich wirklich also so professionelle Agitatoren befunden haben, die das Ganze nochmal in eine ganz bestimmte Richtung entwickelt haben. Denn die Protestcamps mit immer gleichen Zelten, das ist schon seltsam, ne? Also normalerweise, wenn du kein Geld hast, dann holst du dir eins aus.
Ja, das sind super, super Zelte. Ich habe das ja in der ersten Besuch. Da alles. Ja. Also entweder vom wohlhabenden Elternhaus oder also mir braucht man nichts über Kader zu erzählen. Ich war selbst einer.
Du warst dabei.
Wir haben ja zig Proteste organisiert und wir hatten zig sogenannte Massenorganisationen. Da haben wir andere vorgeschickt, die sozusagen die akzeptable, das akzeptable Gesicht, es ist eine alte Taktik, wie Walter Ulbricht sagt, in dem zitiert wird, in Leonhards Buch, die Revolution lässt ihre Kinder, es muss demokratisch aussehen und wir müssen die Kontrolle haben. So war und ist es bei diesen Protestcamps, was aber nicht heißt, dass jede Studentin, der man der begegnet, ich habe mit den Studentinnen an der FU diskutiert und es sind wirklich nette, junge Mädchen. Ja, die sind verirrt. So, aber wenn sie das Gesetz brechen, wenn sie jüdische Studierende einschüchtern, was vorgekommen ist, oder wenn sie Leute decken, die das tun, oder wenn sie ja, sich strafbar machen, dann haben sie auch ein Recht auf Strafe, wie jedes Kind. Jedes Kind, das etwas macht, wo die Eltern sagen, das machst du nicht, und solange sie erklärt haben, warum die es nicht machen, und es macht, muss irgendeine Sanktion erfahren. Natürlich nicht körperlich, aber irgendwie müssen die Eltern dem Kind machen, klar machen, das machst du nicht, das hat Folgen für dich. Und das begreift auch ein 6-jähriges, ein 5-jähriges Kind. Und wenn nur die Folge ist, dass die Eltern sauer sind. Und sie sind ja nun nicht 6-jährige, sind nicht mal 16-jährige, sind ja 20-jährige, 22 bis Mitte 20-jährige geistige Kinder, weil sie nie etwas anderes erlebt haben als Schule. Schule, 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 dann Uni, was ja nur eine andere Form von Schule ist. Und sie haben das Recht auf Strafe. Ich bin bestraft worden, du hast es vorgelesen, was ich alles hatte, wegen Gefangenenbefreiung, wegen Sachbeschädigung, wegen Beamtenbeleidigung, dies, das und das. Mir ist nie in den Sinn gekommen, dass das ungerecht wäre.
Die Strafe.
Ja, die Strafe.
Ja.
Ich habe vielleicht gesagt, das ist die Klassenjustiz und so weiter. Aber letztendlich war mir klar, ich habe das Gesetz gebrochen und da, ne, auch das Berufsverbot. Ich habe gesagt, ich war damals dagegen, aber eigentlich habe ich gesagt, ist doch klar, dass die Leute wie mich aus der Schule raushaben wollen. Ich meine, wo kommen wir denn dahin? Ja, das ist ein Staat, der hat bestimmte Vorstellungen, meine Vorstellungen sind andere. Und warum sollten sie mich noch als Staatsbeamten auf Lebenszeit dafür belohnen? Das war mir immer klar und ich glaube auch, dass jetzt den Studierenden klar gemacht werden muss, wir haben eine Staatsräson, wir haben bestimmte Einstellungen mit geschichtliche Verantwortung und wir haben Gesetze. So, wogegen ich bin, da stehe ich aber relativ allein da unter den Israel-Freunden, ich bin gegen Relegationen. Weil ich eben glaube, dass jemand das Recht hat, also es mag Fälle geben, wo man jemanden relegieren muss, aber wenn ich denke, was ich alles
Relegation heißt entfernen aus der Uni, also den Ausschluss aus der Uni.
Wenn ich alles verbrochen habe als Student und durfte dennoch das erste Staatsexamen machen und das zweite Staatsexamen mit so einer Vorstrafenliste, mit einer bekannten Geschichte als kommunistischer Kader, als Gegner der verfassungsmäßigen Ordnung, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, erklärtermaßen. Und das Ergebnis war, und ich glaube nicht, dass, weil ich besonders intelligent bin oder besonders empfindlich, das Ergebnis war, dass ich diesen ganzen Sachen abgeschworen habe. Also, weil ich diese Chance bekam. Und ja, ich weiß, es ist ein Privileg sozusagen der, wenn man so will, herrschenden Klasse, ihren Kindern das zu erlauben. Aber auch jetzt, auch wenn die bis heute 30% eines Jahrgangs studieren, damals waren es nur 10%, es sind Leute, die Abitur gemacht haben, die intelligent sind, die wir brauchen. Und die wir nicht abschieben sollten in irgendein Zwischendasein. Aber, wie gesagt, sie haben ein Recht auf Strafe und auch auf, dass sie vor Gericht gestellt werden oder dass sie Strafbefehle bekommen. Du meine Güte.
Aber wenn du aus einer Universität entfernt wirst, heißt das doch nicht, dass du gar nicht mehr studieren kannst, oder doch? Das heißt ja nicht Studienverbot, sondern das heißt aus, so wie einer, der in der Schule auffällig wird, die Schule verlassen muss und geht aber weiter auf eine andere Schule.
Ja, aber auch diese von der Schule verlassen sorgt dafür, dass am Ende die landen alle bei einer Schule und die armen Lehrer, die dort haben, ja, aber dann ist es aber auch keine wirkliche Strafe.
Naja, aber das wäre jetzt die Konsequenz. Also vor allen Dingen bei ausländischen Studenten, die jetzt sozusagen auch auf Goodwill in Deutschland studieren dürfen. Ich weiß nicht, ob die dann extra Studiengebühren zahlen müssen. Wahrscheinlich nicht. Nee. Was ja dann auch ein Privileg ist, weil du in anderen Ländern, fast in allen Ländern, Studiengebühren zahlen musst, die auch sehr, sehr hoch sein können. Insofern ist die Frage für mich tatsächlich, ob es nicht doch Sinn macht, sie zu relegieren.
Ja, aber warum soll ich? Ja, aber das ist ja nun wieder, warum soll ich ausländische Studierende besonders sanktionieren, wenn man sagt, okay, du bist Deutscher, du studierst an der FU Berlin, du wirst relegiert, dann studierst du halt an der TU Berlin oder gehst nach Heidelberg und das ist vielleicht für einen ausländischen Studierenden oder Studierende schwieriger, das finde ich. Erstens, die Masse der Leute, die ich jedenfalls an der FU, als ich den Protestkern besucht habe, die Masse war weiß. Weiß, weiblich, privilegiert. Das waren nicht arabische Studierende oder Länder aus arabischen Ländern und waren auch.
Na, für mich ist das so ein bisschen die Frage, dieser eine Schläger, der ja außerhalb der Universität geschlagen hat.
Der den jüdischen Studierenden
zusammengeschlagen hat. Ganz genau, genau.
Ja,
genau.
Furchtbar. Ja, aber der gehört ins Gefängnis.
Ja, aber ich glaube, für solche Fälle ist es ein Zeichen, das gesetzt wird. Wenn jetzt so einer weiter studieren darf, wird er sozusagen belohnt. Es gibt noch diesen anderen Schläger, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab einen, der hier auf der Straße einen anderen Araber, der gar nicht jüdisch war, aber irgendein Zeichen trug, der hat den mit dem Gürtel geschlagen. Der kam dafür tatsächlich vor Gericht, saß aber vorher länger in Untersuchungshaft. Der kriegte ein Urteil, 4 Monate Strafe, saß aber 6 Monate drin und kriegte 2 Monate Kompensation. Also ich frage mich, ob das nicht von dem Richter eine gute Entscheidung war, denn das sendet ja das Signal, lass dich einsperren, dann wirst du dafür bezahlt. Also ich übertreibe.
Ja, aber gut, wenn er insgesamt 6 Monate saß und 4 Monate waren nur die Strafe, dann
hätte der Richter aber anders entscheiden können, oder?
Er hätte 6 Monate, ja.
Ja. Ja. Ja, also ich frage mich nur, ist es so, also, dass diese Gesellschaft sich verteidigt gegenüber den nicht demokratischen Kräften?
Weißt du, ich bin mehrfach zu Tagessätzen verurteilt worden, aber die habe ich mit Geld abbezahlen können.
Damals oder immer noch?
Damals, nein.
Dann sag mir Bescheid, ich komme vorbei, guck mir das an.
Andere Probleme, aber auch mit Gerichten, aber andere Frage. Ich habe 3, 4, 5 Mal, weiß nicht genau, in Haft gesessen, festgenommen auf Demos und nicht sofort freigelassen und so einmal 2 Tage hintereinander in Dortmund, als ich gegen Brezhnev demonstriert habe. Und ich kann nur sagen, Haft ist verdammt schwer. Also ist eine verdammt harte Strafe. Das hat mich nicht belehrt, das muss man dazu sagen, ich habe nicht daraus gelernt. Aber der Gedanke, 2, 3 Monate in Haft zu sitzen, das finde ich schon, das ist eine harte Strafe. Und ich bin ja für, der Mann, der diesen jüdischen Studierenden zusammengeschlagen hat, natürlich soll er So etwas habe ich übrigens nie gemacht.
Ja, das glaube ich eben auch. Das ist der Unterschied. Gewalttätigkeit finde ich ist nochmal ein besonderes Merkmal.
Ich war gewalttätig gegenüber Polizisten, aber ich glaube nicht, dass ich, die können sich ja wehren, haben sich gewehrt. Ich habe ja ich kann sozusagen die entsprechenden Male zeigen. Also die sind immer besser, immer dummen Polizisten anzugreifen. Aber ich hätte nie einen mehr oder weniger wehrlosen Mitstudierenden verprügelt. Der Mann gehört selbstverständlich, der das gemacht hat, bestraft. Und zwar mit Haft. Keine Frage. Aber wenn er Strafe abgesessen hat, hat er seine Strafe abgesessen. Das hat sein, hat sein, dann, ich glaube, mit einer solchen Strafe wird er nie Professor werden können oder Dozent oder Lehrer. Gut. Es sei denn, ich da auch so ein Vorstrafenregister, aber es waren ja immer sozusagen Geldstrafen und so.
Wir beide haben an einer Stelle eine andere Sicht auf die Dinge, weil ich glaube, dass die Kultur, aus der jemand kommt, auch eine Rolle spielt. Du würdest nie einen Wehrlosen angreifen. Für diesen Mann, aufgrund seines Hintergrundes, der eben sehr stark geprägt ist von antijüdischer, anti-israelischer Propaganda, ist dieser Vorgang kein, auch von hinten, er hat ihn ja von hinten angegriffen. Der findet das nicht ehrenrührig. Das glaube ich nicht. Im Gegenteil. Also für seine Klientel hat er da Maßstäbe gesetzt. Aber ich würde gerne noch über ein Schulthema mit dir sprechen. Ja. Du warst mal Schulbuchautor für den Klett Verlag. Mhm. Es gibt jetzt die Frage, die ich dir stelle, ist: Hast du damals über das Thema Israel und Judentum geschrieben? Nein, dann hat sich die Frage erübrigt, weil es gibt dazu Untersuchungen, die seit Ewigkeiten, schon seit 30 Jahren, die Schulbuchverlage kritisieren. Und dann hätte ich dich jetzt noch mal rangenommen, aber bis...
Nein, ich hab okay. Das auch Englisch geschrieben, okay. Da kam das nicht vor.
Okay, aber die Kritik an diesen Schulbuchaufsätzen, ist dir die schon mal untergekommen und hast du sie auch, also ich habe die Studien verfolgt vom Georg Eckert Schulbuchinstitut und ich habe dazu auch mal eine ganze Reihe von Veranstaltungen durchgeführt. Das Problem ist, dass sich das nicht ändert. Also seit 30 Jahren gibt es immer wieder dieselben Vorwürfe und Entdeckungen. Genau, also ich glaube, dass da auch das, was du sagst, dass die Schule auch das Leben spiegelt, aber an der Stelle die Lehrer tatsächlich mit dem, was wir hier an Propaganda im Alltag erleben gegen Israel, auch ihre Schwierigkeiten haben, das zu erkennen, was das Problem ist in der Schule, im Schulbuch.
Ja, absolut. Das fiel mir schon damals auf in den frühen 80ern, als ich an die Schule kam und mit den natürlich in der Gewerkschaft und im Kollegium mit den Kollegen sprach, die Geschichte, Gemeinschaftskunde, politische Weltkunde, wie das auch mal heißt, unterrichtet haben. Erstens waren sie alle links.
Sind sie immer noch?
Wahrscheinlich. Gut, Höcke ist ein anderes Beispiel, aber die meisten...
Na, der ist aber nicht in der Schule tätig.
Ja, war er aber.
Okay.
Damals waren sie, es war eine Gesamtschule, die waren durch die Bank links, aber anders links als ich, weil die waren alle mehr oder weniger Moskau treu und die waren weniger ins Visier des Verfassungsschutzes geraten, wie wir Maoisten. Übrigens zu Recht, wir waren gefährlicher, glaube ich, hoffe ich. Nein. Also, die hatten sich durchgemogelt, sie hatten kein Problem, sich zur Verfassung zu bekennen, wenn es darauf ankam. Deshalb hatten sie auch nicht diesen Bruch in der Biografie, den viele Ex-Maoisten, die dann zu den Grünen gingen und dann tatsächlich auch haben und hatten, die waren ungebrochen links. Und das macht natürlich schon sehr schwierig. Allein, da haben wir die Darstellung, es geht gar nicht um Israel, allein die Darstellung der USA, allein die Darstellung des Ost-West-Konflikts. In unserer Schule wurde gestreikt gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen. Das ist jetzt wieder ein Thema, ne? Damals der sogenannte NATO-Doppelbeschluss. Alle Lehrer haben gestreikt. Und ich wollte kein Streikbrecher sein, aber ich habe gesagt, gut, ich streike mit euch mit aus Solidarität, aber ich halte ein Plakat gegen die russischen, sowjetischen SS-20-Raketen. Haben die so eine Rakete gezogen, so ein Gesicht gemacht, das war ihnen ja nicht recht, aber da sie offiziell sozusagen sagen, das eine stimmt, das andere auch, konnten sie ja kaum etwas dagegen halten. Also standen wir alle vor der Schule, alle die mit ihren NATO-Raketen, ich mit meinem SS-20 selbstgebastelten Plakat, bekam auch einen Tag Gehalt gezogen als Strafe dafür, dass ich gestraft bin. Okay, alles gut. Ich will nur sagen, das ist ein altes Problem. Ich weiß auch, dass ich mit meinen anderen Kollegen diskutierte und er sagte zum über, wir hatten dann nicht viele, einige türkischstämmige SchülerInnen. Und er sagte, ja, wir müssen mit denen anders umgehen, weil das sind die Juden von heute. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, das sind nicht die Juden von heute. Die Juden sind die Juden von heute. Der wusste ja gar nicht, dass es Juden in Deutschland gab. Gut, das konnte man 1980 vielleicht auch noch tatsächlich nicht wissen. Aber so, ne? Und dieses Bewusstsein ist ja nur noch schlimmer geworden eigentlich. Und ich, mein Schwiegersohn ist Lehrer an einer Grundschule in Kreuzberg. Und was er berichtet, was die SchülerInnen erzählen, ist entsetzlich genug. Aber schlimmer ist für mich, dass die LehrerInnen eigentlich hilflos längst aufgegeben haben. Wenn sie nicht sagen, naja, ganz Unrecht haben sie nicht, was einige tun, sagen andere, was willst du machen? Ich will nicht, die Leute haben meine Telefonnummer, sie können meine Adresse rauskriegen. Ich will nicht morgens irgendwie zusammengeschlagen werden oder was auch immer. Also eine Mischung aus halbe Sympathie, Angst und naja, es ist nicht unser Problem, sie reichen es dann weiter. Ganz schlimm.
Eigentlich ist es eine Bankrotterklärung des deutschen Staates, weil diese Menschen, die da in den Grundschulen und in den Hauptschulen und in den, also heute heißen die ja anders, Sekundarschulen heranwächst, das ist genau das Potenzial, das auf die Straße geht und irrationale Proteste abfeiert.
Genau.
Die Integrationsbeauftragte von Neukölln, Güna Balci, hat auch mit mir gesprochen und hat auch dieses Problem benannt.
Ja.
Und sie sagt, gerade die liberalen muslimischen Bewohner kommen ja nicht mehr an gegen die Extremisten. Und dass die Schule diese Unterstützung tatsächlich nicht verweigert, aber also einfach vermissen lässt, ja.
Es ist so, aber man, es ist ja wie der Herr so es geschah. Es muss ja oben anfangen.
So ist es.
Es muss anfangen bei der Schulsenatorin oder bei den Bildungsministerinnen in den Ländern, dann die Schulräte und Schulrätinnen, dann das Führungspersonal. Ja, die meisten Direktoren und Direktorinnen von Schulen haben ja keine Managererfahrung gehabt, sind auch nicht politisch gebildet, sind vielleicht gute LehrerInnen gewesen oder sind schlechte LehrerInnen geworden. Wir haben immer gewitzelt, wer nicht lehren kann, steigt auf sozusagen.
Okay.
Kurz und gut, aber es ist zu viel verlangt von dem einzelnen Lehrer, der einzelnen Lehrerin, diese Zivilcourage zu verlangen. Die Situation ist so schlimm.
Stimmt.
Dass diese LehrerInnen alleingelassen werden. Und es muss von oben kommen. Und man fragt, ich habe ja auch nachgefragt. Und dann heißt es, ja, wir haben ein Paket, ein Informationspaket, wie man sich verhält, und es war an alle Schulen geliefert. Das lief, man muss mit dem Paket sozusagen Polizisten mitliefern.
Ja, ja, also das ist etwas, was wirklich entweder angegangen wird oder wirklich richtig noch mehr als jetzt schon an die Wand gefahren wird. Ein anderes Thema, du hast auch über Migration gesprochen, geschrieben.
Mhm.
Einmal wollte ich dich fragen über die Migration in Europa und in Deutschland. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Teile.
Mhm.
Und da hast du geschrieben, Einbürgerung und Antisemitismus, ehrenwerte Absicht, aber fragwürdige Mittel. Das war ein Thema, wo es auch darum ging.
Ich weiß nicht, was Sie geschrieben haben.
Ja, ich habe tatsächlich mir das notiert im Zusammenhang mit der Frage, ob man in Deutschland oder in Berlin speziell das unterstützen sollte, dass Projekte, die nicht ausdrücklich sich gegen Antisemitismus wenden, nicht gefördert werden.
Ja,
also das wäre eine Maßnahme, die sowohl Frau Claudia Roth in ihrem Ministerium diskutiert, aber auch eben Joe Cialo hier in Berlin im Senat, Kultursenat. Und da hätte ich gern gewusst, wie du dazu stehst. Also das wird ja sehr heftig diskutiert. Also jeder, der nur das Wort Antisemitismus.
Das ist Einbürgerung nicht unbedingt.
Ja, das wäre jetzt, sagen wir mal, Unterstützung von Gruppen, die sich mit Migration beschäftigen und aber eventuell auch da die Antisemitismus-Klausel in ihrem Zusammenhang für problematisch halten. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber lass uns bei der Antisemitismus-Klausel bleiben. Okay. Und zur Migration hast du nämlich noch ein anderes Thema geschrieben, Europas tödliche Doppelmoral. Vielleicht kommst du damit dann.
Ja, habe ich aber auch schon. Aber okay, gut. Genau. Bleiben wir erstmal bei der Antisemitismus-Klausel, die ja alle. Gut, es beginnt mit dem Antisemitismus-Beschluss des Bundestags, also mit dem Beschluss gegen BDS. Mit der Aufforderung des Bundestages, die nicht, also denen keine Räume zu geben, keine Mittel zu geben und so weiter, von städtischer, kommunaler, staatlicher Hand.
Eine Empfehlung. Weil eine passiert Empfehlung. Ist es danach nämlich immer noch.
Eine Empfehlung, die keine Gesetzeskraft hat und die.
Wir müssen.
Kurzen?
Also, ja, aber du antwortest einfach mal nur ganz kurz halt.
Also, dann versuche ich jetzt, es zu straffen. Der Staat ist gehalten, die Meinungsvielfalt zuzulassen und zu schützen. Und dazu gehört auch Antisemitismus und Israelfeindlichkeit. Keine Frage, aber er ist nicht gehalten, das zu fördern. Und wer das verwechselt, das hat damit zu tun, dass ein Großteil der Kulturszene hier und auch der sogenannten migrantischen Vertreter und staatlich bezahlte Funktionäre sind oder im Falle von Kultur, von Stipendien und dergleichen leben nicht vom Markt. Wir sind aber eine soziale Marktwirtschaft. Wir gehen davon aus, dass Künstler, Künstlerinnen, Autoren, Autorinnen und so weiter nicht von staatlichen Zuwendungen leben, sondern dass sie ihre Werke verkaufen, dass sie gelegentliche Hilfen brauchen und so weiter, wie jeder andere möglicherweise in der Not gerät. Aber wir müssen vom Staat aus nicht alles fördern, was daherkommt und sagt, wir sind Kultur. Dazu sind wir nicht gehalten.
Ich habe noch eine Frage zu deiner journalistischen Arbeit. Du hast ja sowohl jetzt bei einer konservativen Zeitung wie der Welt dein Zuhause gefunden, aber du schreibst auch für Zeit Online. Und die sind ja ein bisschen liberal, linksliberal aufgestellt. Mhm. Und das, was ich hübsch finde, ist deren Beschreibung deiner Person auf ihrer Seite. Alan Posner schreibt am liebsten über Sachen, von denen er wenig versteht, weil er etwas dabei lernt. Deshalb hat er schon als Lehrer nie zweimal denselben Stoff unterrichtet, jedenfalls nicht auf die gleiche Weise. Auf der Uni war er als Funktionär der maoistischen KPD tätig und studierte nebenbei Germanistik und Anglistik. Danach wurde er verbeamtet, also doch, ja.
Ja, doch, ich wurde beamtet auf Lebenszeit, ja.
Aus Langeweile wurde er Schriftsteller, aus Geldmangel Journalist.
Ja.
Aus Überzeugung landete er bei der Welt, für die er heute noch als freier Autor schreibt.
Ja.
Und jetzt, außerdem singt er in einer Rockband. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, Rockband. Mhm. Erzähl ganz kurz, was die Musik für dich für eine Rolle spielt.
Ich war ein sehr braver Schüler.
Ja.
Man muss schon so weit zurückgehen. Ein sehr braves, ältestes Kind und so weiter. Ich war im englischen Internat. Und dann war ich auf der deutschen Reformschule. Und auch da sehr brav, sehr angepasst. Aber mit 15 hörte ich die Beatles. Und da änderte sich für mich alles. Ich hatte damals fast so kurze Haare wie jetzt, kämpfte nach vorne und sofort wurde ich von dieser liberalen Reformschule nicht relegiert, aber für 3 Tage nach Hause geschickt.
Wegen der Haare?
Ja, erst zurückkommen, wenn du wie ein Mann aussiehst. Ja, Reformschule. Und das Interessante aber für mich war dann nicht das, scheiß was drauf, sondern zur Fähre brachten mich 3 Mädchen. Die hatten mich vorher gar nicht beachtet. Mädchen lieben, es ist sexistisch, was ich sage, lieben böse Buben. Aber ich so, es war, von da gab es keinen zurück. Die Haare wurden immer länger, ich wurde 3-mal von der Schule geschmissen, 3-mal kam ich zurück. Aber die Musik ist einfach eine innerliche Befreiung. Die ging mir das Herz auf. Sag mal, was für andere Leute vielleicht ein religiöses Erweckungserlebnis war. Und es, so, und das ist eigentlich bis heute geblieben. Ich habe bestimmt 4-5 Mal versucht, das aufzugeben, bei anderen Leute das Rauchen aufgeben. Das erste Mal, als ich bei der KPD war, wir durften nicht Rock'n'Roll hören, das war westlich dekadent, wir haben deutsche Arbeiterlieder gehört. Okay. Ja, das zweite Mal dann, als ich nach 5 Jahren aus der KPD raus war, das erste, was ich kaufte, war eine Platte von Bob Dylan und so. Dann, als ich Lehrer wurde, sag ich, jetzt musst du seriös werden. Ich mochte immer klassische Musik. Aber dann hörst du nur noch klassische Musik, du musst ja ein bisschen gebildet sein. Dauerte 3 Jahre. Ich habe 3 verschiedene Plattensammlungen, teilweise sehr wertvolle Platten weggegeben. Und Musik blieb und blieb und blieb es. Dann, als ich Journalist wurde bei der Welt, musste ich auch ein bisschen seriös werden und so, hatte außerdem keine Zeit. Ich war davor in einer Rockband gewesen, aber ich habe es dann eingestellt, hatte schließlich einfach keine Zeit. Aber als ich dann aus der Welt altersmäßig aus der Relation ausschied und freier Schriftsteller wieder wurde, hat mich ein alter Freund angerufen, mit dem ich früher schon Musik gemacht habe, wollen wir wieder. Und ich mache es bis heute. Und ich kann nur sagen, es gibt nichts Vergleichbares, als mit einer guten Band auf einer Bühne zu stehen. Und wenn es klappt und das Publikum mitgeht, das...
Ich war dabei. Jumping Pete und Berlin All Stars besteht genau. Seit 2016. Ich war dabei. Es war super. Es hat Spaß gemacht. Und du tanzt auch mit deiner Frau zusammen schön Rock'n'Roll. Ja. Sieht klasse aus. Und damit kommen wir jetzt zu einem Happy End.
Oh, gut.
Ich danke dir herzlich für deine Zeit und für dein Engagement. Eine wichtige Stimme, die wir brauchen und die hoffentlich noch weiter viele Jahre Vielschreiber bleibt.
Danke, danke, danke. Danke für das Interview. Thanks for having me, wie die Engländer sagen.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.